Wunderschönen guten Morgen miteinander, herzlich willkommen hier im schönen Bernischen, wo wir immer wieder mit grosser Freude ankommen. Und ich möchte mich auch herzlich bedanken für alle Verbundenheit, auch mit der Krankheitsnot von meiner lieben Frau. Vielen lieben herzlichen Dank für alle eure Gebete, für eure Zeichen und Worte von der Ermutigung. Das dreht durch. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Bevor ich einsteige, möchte ich auch nochmal das Gebet sprechen. Wir bleiben da dazu sitzen. Treuer Gott und Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für die Morgenstunde da in Bern mit den lieben Freunden und Geschwistern, wo wir schon seit Jahren und Jahrzehnten dürfen unterwegs sein, dir nach. Danke, dass du heute Morgen da bist und dass du einmal mehr uns dein Wort möchtest auftun, dass wir es verstehen, dass wir etwas mitnehmen, dass wir sehen, die Wunder in deinem Gesetz. Gib offene Augen, die richtig und gut schauen, und gib offene Ohren, die recht anhören und vor allem Herzen, die verstehen, und das gehört dir nachher auch umsetzen und die irgend im tagtäglichen. Lass wohl klingen und gib an mir Gnade, dein Wort in rechter Art und Weise weiterzugeben, dass es dich ehrt und dich verherrlicht. Amen. Ja, das Thema heute Morgen, Gott kommt nie zu spät. Und zwar ist das entnommen aus einem Abschnitt aus dem Markus-Evangelium. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt bitte auf Markus Kapitel 5. Ich lese da die Verse 21 bis 43. Das lohnt sich also da mitzulesen. 21 bis 43. Da heißt es, und als Jesus im Schiffe wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, da versammelte sich viel Volk bei ihm und er war am See. Da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus, und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen, bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, ich bitte dich, komm und lege die Hände auf, dass sie gesund werde und am Leben bleibe. Und er ging mit ihm, und es folgte ihm viel Volk nach, und sie drängten ihn. Und es war eine Frau, die hatte 12 Jahre den Blutfluss und hatte viel gelitten und von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer geworden mit ihr. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volke von hinten herzu und rührte sein Kleid an, denn sie sprach, wenn ich nur seine Kleider anrühre, so ist mir geholfen. Und alsbald vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leibe, dass sie von der Plage geheilt worden war. Jesus aber, der an sich selbst bemerkt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich alsbald unter dem Volke um und sprach, wer hat meine Kleider angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich nach der um, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, kam und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Während er noch redete, kamen etliche von der Leute der Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus dieses Wort hörte, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel und wie arg sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen: Was macht ihr für ein Getümmel und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber, nachdem er alle hinausgewiesen, nahm mit sich des Kindes Vater und Mutter und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff des Kindes Hand und sprach zu ihm: Talitha kumi, das heißt übersetzt Mägdlein, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mägdlein auf und wandelte. Es war nämlich 12 Jahre alt, und sie entsetzten sich sehr. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe, und befahl, man solle ihr zu essen geben. Die Heilung der blutflüssigen Frau, die möchten wir ein wenig beiseite lassen, obwohl sie zu dem ganzen Kontext gehört, und uns mehr mit dem Geschehen rund um Jairus befassen. Zuerst möchte ich aber kurz etwas über Markus als Evangelisten und dieses wunderbare Evangelium sagen. Die Auferweckung der Tochter von Jairus wird in Matthäus Evangelium nur in einer kurzen und schlichten Fassung berichtet. Bei Lukas nimmt sie doppelt so viel Raum ein wie bei Matthäus. Aber Markus, der sonst so knapp und so kurz ist, der verwendet fast 3-mal mehr Worte mit bewegenden Worten, um dieses großartige Ereignis zu beschreiben. Und das ist schon erstaunlich, wenn wir bedenken, dass der Markus der kürzeste ist. Und er hat ja diesen schnellen Erzählstil, wo es immer wieder heißt, und sogleich ging er weiter, und sogleich. Also da ist da eine Dynamik drin, wie wir das von den anderen Evangelien so nicht kennen. Allerdings sind trotz der Kürze eben interessanterweise manche Abschnitte länger, ausführlicher und lebendiger als in den anderen Evangelien. Wie eben auch hier diese Begebenheit um die Auferweckung der Tochter des Jairus. Markus, er legt ja vor allem den Fokus auf die Taten, auf den Diener Jesu Christi, wie er den Menschen dienten und wie er auf sie einging, wie er wunderbar half. Und genau das sehen wir auch hier in unserem Bibelabschnitt. Diese Begebenheit rund um Jairus ist eingebettet am Schluss einer ganz interessanten Serie, die wir natürlich beim Lesen nicht immer gerade sofort erkennen. In Markus Kapitel 4, da hören wir die 4 Gleichnisse vom Sämann, von der Lampe, vom Samen und vom Senfkorn. 4 Gleichnisse. Und anschließend folgt ein 4-facher Beweis seiner Macht. Wir sehen am Schluss von Kapitel 4 die Stillung des Sturmes auf dem See. Und das zeigt uns, Jesus ist Herr über die Natur. Gleich anschließend in Markus Kapitel 5, Vers 1 bis 20, ein längerer Abschnitt über die Heilung eines Besessenen. Und das zeigt uns, Jesus ist Herr über die Geisterwelt. Anschließend, das haben wir jetzt gelesen, Markus Kapitel 5, 25 bis 34, die Heilung der blutflüssigen Frau.
Was lernen wir hier? Jesus ist nicht nur Herr über die Natur, nicht nur Herr über die Geisterwelt, sondern auch Herr über die Krankheit. Und schließlich als Viertes, das ist der Höhepunkt dieser Serie, mit der Auferweckung dieses gestorbenen Mädchens vom Synagogenvorsteher, will uns zeigen, Jesus ist Herr über den Tod. Er ist der Herr. Alle Lebensbereiche sind unter seiner Kontrolle und so schnell wollen uns Umstände und persönliche Nöte, Anfechtungen genau das Gegenteil darlegen, nämlich er hat es nicht unter Kontrolle. Es läuft eben nicht so, wie wir es uns wünschen und vorstellen. Wie soll's gehen? Liebe Freunde, Jesus ist der Herr. Alle Macht im Himmel und auf Erden ist diesem Mann gegeben worden, dem Schmerzensmann von Golgatha, der dort unser allergrößtes Problem erledigt hat. Deine und meine Schuld, den Weg zu Gott wieder gebahnt. Was ist unsere kurzfristige Not im Vergleich für die Ewigkeit? Wo sind die Geschwister, die vor 100 Jahren vielleicht ganz üble Zeit erlebt haben und dann gestorben sind? Beim Herrn. Ewige Herrlichkeit und Freuden. Wo sind die Geschwister vor 200 Jahren? Seit 200 Jahren beim Herrn. Denkt einer noch an Not und Elend seiner Erdenzeit zurück? Nein. Sie haben Tränen der Anbetung, wie Gott alles wohlgemacht hat, liebe Freunde, wenn sie daran zurückdenken und wie wenig sie in bitteren Zeiten vertraut haben. Liebe Freunde, ich sage das auch zu mir, nicht nur zu euch. Bevor wir nun zu Jairus eintauchen, ist es einfach wichtig, dass wir ein biblisches Verständnis von Krankenheilung haben. Ein biblisches Verständnis. So manches ist gefühlsorientiert, wenn es um kranke Geschwister geht. So manches ist wunschorientiert. Natürlich, man wünscht sich doch so sehr, dass Geschwister, die Not haben, dass sie wieder gesund werden. Oder wer will das nicht? Aber es ist wichtig, dass wir den biblischen Boden auch in diesen Notlagen nicht verlassen. Seht ihr, der Erich, wo sitzt er jetzt? Ich sehe ihn gar nicht mehr da. Du hast genau das aus Matthäus Kapitel 7 vorgelesen. Bittet, so wird euch gegeben. Jeder, der bittet, der empfängt. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Eine dreifache Gebetsverheißung, ein Versprechen. Also wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, dann ist er ein Lügner, liebe Freunde. Und ich bin zutiefst durchdrungen, dass Gott jedes einzelne Gebet seiner Kinder erhört, weil er es versprochen hat. Und im Namen Jesu den Vater zu bitten, hat hundertprozentige Verheißung. Aber die Erhörung sieht eben nicht immer so aus, wie wir es uns wünschen. Und dann denken wir, ja, passiert ja nichts. Nein, im Nachhinein sehen wir, wie gewaltig Gott eingegriffen hat, wie mächtiglich er dieses Gebet hat. Aber ich mit meiner Blockiertheit auf mich selber und so weiter, hab's gar nicht gesehen. Er hat's versprochen. Super, dass du das gelesen hast. Wir haben ja nicht abgesprochen. Das ist wichtig. Nun haben wir eben aber auch erlebt, dass Geschwister für andere gebetet haben, viel gebetet haben und Es ist nichts passiert. Es ist sogar vielleicht schlimmer geworden und die lieben Geschwister sind heimgegangen.
Habt ihr dann zu wenig geglaubt? Oder ist das gar die Folge von Sünde, wie dann die ganz besonders Gutmeinenden in großen Notlagen den Geschwistern noch so richtig einen draufhauen? Vor 27 Jahren hat meine Frau ja akute Leukämie gehabt. Und Gott hat sie aus Gnaden erhalten. Und da hat es wirklich jemand gegeben, der hat ihr, sie war 88 Tage im Unispital und 4 kleine Kinder zu Hause, da hat es wirklich eine liebe Schwester gegeben, die hat ihr ins Spital angerufen und gesagt, sie soll sich mal überlegen, ob da Sünde in ihrem Leben ist. Ist ermutigend, oder? Liebe Freunde, jeder, der in solch schrecklichen Notlagen ist, der prüft sich so automatisch vor dem Herrn. In den Nächten, wenn man nicht mehr schlafen kann, wenn man Schmerzen hat, wenn man den Ausgang nicht kennt. Oh Herr, ist da etwas in meinem Leben? Herr, nimm's weg, reinige, vergib, hilf mir im Licht zu wandeln vom ganzen Herzen, ungeteilt. Jeder aufrichtige Christ macht das. Da braucht er nicht noch eins auf den Deckel. Liebe Freunde, der Hiob sagt ja seinen Freunden, oder? Ihr seid allesamt leidige Tröster. Wir müssen einfach verstehen, dass diese ganz besonderen Heilungsgeschichten im Evangelium nur diese Zeit betreffen. Vorher war Heilung in dieser Form, wie wir es heute meinen, normal zu sein, das war überhaupt kein Thema. Also, ihr müsst mal die ganzen Geschichten lesen. Das ganze Alte Testament gibt nur ganz wenige Dinge. Bei Mose sind so Dinge geschehen, bei Elia. Aber das war immer zur Bestätigung von Mose als Führer, von Elia, wo die neuen Propheten eingeführt wurden und bei Christus der Herr. Und sonst ist überhaupt kein Thema. Der einzige Aussätzige, der damals geheilt wurde, war sogar ein Ausländer. Also ihr seht, wie wir unser Denken ist ein wenig gut gemeint, aber irgendwie ein bisschen von der Schiene gekommen. Liebe Freunde, die Apostel und insbesondere unser Herr hat sich durch die Krankenheilung legitimiert als Autorität in dem, was er verkündet. Ich meine, in Markus, ich glaube, 2, wo die Freunde da den Herrn Jesus übers Dach in Kapernaum bringen, herrliche Geschichte, müssen wir vielleicht wieder mal aufgreifen hier. Ja, was sagt denn Jesus dort? Damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sage ich dir, steh auf und nimm dein Bett. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Und wir wissen, zur Apostelzeit hat dann diese Gabe der Heilung abgenommen. Je mehr das Evangelium verbreitet wurde, je mehr biblische Schriften entstanden, die Lehrbriefe des Neuen Testaments und Paulus selber, er hatte diese Gabe der Heilung, aber er hatte ja auch 1. Korinther 12, diesen Pfahl im Fleisch, hat er auch dreimal gebetet, oder? Dreimal. Und was war das? Das Gebet ist erhört worden, aber anders. Nämlich, lass dir an meiner Gnade genügen. Und Timotheus schreibt er später, trinke nicht nur Wasser, sondern gebrauch ein wenig Wein, um deines Magens willen, wegen deines häufigen Unwohlseins. 1. Timotheus 5, 23 oder 2. Timotheus 4, Vers 20. Am Schluss seines Dienstes, Trophimus ließ sich krank in Milet zurück. Ja, aber hallo Paulus, was läuft mit dir? Hast du keine Vollmacht mehr? Hast du kein zu wenig Glauben? Nein. Die Gabe der Heilung nahm ab, weil sie nicht mehr bestätigt wurde als
Legitimation der Botschaft. Und mit dem Tod der 12 Apostel ist sie ganz ausgestorben. Ganz ausgestorben. Seht ihr, etliche, die damals geheilt wurden, die hatten gar nicht geglaubt. Die haben einfach gehört, oh, da ist einer, wenn du zu dem kommst, wirst du gesund. Etliche, die konnten gar nicht glauben, wie das Töchterchen vom Jairus, das war nämlich tot. Es ist ein Witz. Entschuldigung, das ist vielleicht ein bisschen eine grobe Rede, aber es ist einfach nicht richtig zu sagen, du musst nur genug glauben und dann wirst du gerettet. Gerettet, ja, auf jeden Fall, aber beziehungsweise geheilt. Seht ihr, die Heilungen bei Jesus, ich weiß nicht, ob ich das hier auch schon mal gesagt habe, es ist einfach wichtig, dass wir das wieder mal im Bewusstsein haben. Die Heilungen bei Jesus sahen so anders aus als die Heilungsversammlungen heute. Jesus heilte alle. Durchs Band lesen wir, wer immer zu ihm kam, selbst diese Frau, wo im Gedränge von hinten sein Kleid berührt hat, sie wurde gesund. Er heilte alle. In den Heilungsversammlungen, Johnny Erickson, Tada, kennt ihr vielleicht, oder? Diese Amerikanerin, die als junges Mädchen da in seichter Wasser Kopfsprung gemacht hat und querschnitt gelähmt ist. Sie ging an alle Heilungsversammlungen. Und als man sie sah, die große erleuchtete Bühne, volles Haus und so weiter, und dann, als sie dann auch da anstand mit ihrem Rollstuhl, hat man sie gefragt, was sie hat und so weiter. Ja, eben vom Hals an runter gelähmt und so weiter. Wisst ihr, was man hat mit dieser Frau gemacht? Ja, für dich haben wir heute jetzt einen Platz hier auf der Seite. Für dich tun wir ein andermal schauen. Hat man sie dann später mit dem Rollstuhl wieder auf den Parkplatz zurückgebracht. So läuft das ab, liebe Freunde. Er heilte sie sofort. Er heilte alle. Er heilte sie sofort. Er heilte sie umfassend. Die brauchten keine Physiotherapie. Sehnen und Muskeln bei einem Gelähmten, die sind nicht mehr durchblutet und nicht mehr mit den Nervenbahnen. Das ist auf einem Mal alles wieder da. Der musste nachher nicht noch neunmal in die Physio, zum da wieder herstellen. Nein. Der konnte springen und hüpfen. Der Kerl, mit der Gelähmte, der konnte sein Bett nehmen und gehen. Und das Wunder blieb. Sie blieben gesund. Später sind sie ja dann doch alle auch irgendwie gestorben. Liebe Freunde, keiner der sogenannten Heiler vermag das. Kein einziger. Nicht ein einziger. Nicht ein einziger. Und wenn es tatsächlich einen gäbe, der das könnte, wisst ihr, wo der eigentlich sein sollte? Der muss nicht in der Heilungsversammlung sein. Der muss in den Notfallpraxen der Spitäler da in der Insel da bei euch sein und da von Bett zu Bett gehen und alle stehen auf und der müsste in den Altersheimen durch alle Zimmer, alle Gänge gehen. Aber dort findet man sie nie, liebe Freunde. Als ich mit einem offenen Kieferbruch im Unispital lag, das war 2015, also da richtig der Knochen im Mund so offen. Und da habe ich gewartet auf die Operation. Und da habe ich so für mich einfach gedacht, wäre doch jetzt einfach herrlich. Es wird klopfen und da käme einer rein. Aber es ist keiner gekommen. Ja, wir lachen drüber, aber es ist so ernst. Weil das Problem ist, wenn du dann aus so einer Versammlung nach Hause gehst und nicht gesund bist, liegt die Schuld auf dir. Du hast ja zu wenig geglaubt. Versteht ihr? Du gehst statt erquickt und gesund, gehst du gleich krank wie vorher, aber noch zusätzlich im Herzen massiv belastet nach Hause und drehst fast durch. Ja, ich bin ein Versager. Ja, das stimmt schon. Aber in dieser Sache eben nicht, weil es eine falsche Lehre ist, liebe Freunde. Ich hoffe, das hilft uns, wenn wir jetzt uns mit dieser besonderen Geschichte von Jairus, dass wir die seelsorgerlichen Aspekte rausnehmen, die ermutigenden und nicht eine Verheißung ableiten. Tja, jeder, der glaubt, wird gesund. Ist einfach nicht so, liebe Freunde. Ja, der Glaube des Jairus, dieser Jairus, der hatte schon Glauben. Denn sonst hätte er, woran wissen wir, dass der Jairus so großen Glauben hatte? Er hätte sein im Sterben liegendes Töchterchen nicht verlassen, wenn er nicht überzeugt wäre, dieser Jesus kann mir helfen. Kein Vater macht das. Er hat es getan. Woher wusste er denn von Jesus? Jairus haben wir gelesen hier im Text. Er war einer der Obersten in der Synagoge in Kapernaum. Ja, und dort hat er doch die Wunder gesehen, die Jesus getan hat. Seht ihr, in Kapernaum, da sind mehr Wunder getan worden in dieser Synagoge rundherum, als oben in Jerusalem, in der heiligen Stadt, versteht ihr? Und dieser Jairus, der hat das gesehen, der hat das erlebt. Die Heilung des Mannes mit dem unreinen Geist, Markus Kapitel 1, eben die Heilung des Gelähmten gleich neben der Synagoge im Haus, in einem Haus, Markus Kapitel 2 berichtet darüber. Und dann, als sein Töchterchen im Sterben lag, wusste er, wenn einer helfen kann, dann nur dieser Jesus. Er kann mein Töchterchen heilen. Und dieser zweifellos angesehene und vermutlich wohlhabende Mann, er schämte sich nicht, trotz vieler Menschen, sich vor Jesu Füße zu werfen und zu sprechen. Vers 23, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, ich bitte dich, komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und am Leben bleibe. Und dann heißt es so wunderbar, und er, also Jesus, ging mit ihm und es folgte ihm viel Volk nach und sie drängten ihn. Ist das vielleicht auch deine persönliche Situation in einer Sache, wo du keinen Ausweg mehr siehst, verzweifelt? Nehmen wir das mit von Jairus. Mach es wie er, geh zu Jesus, suche ihn. Ich meine, Jesus hatte ja nicht ein Podest in Kapernaum bei den vielen Leuten, er musste ihn suchen. Suche Jesus. Und der heimgegangene Gründer des Missionswerkes, er pflegte immer zu sagen, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Jesus. Und wenn du ihn gefunden hast, beuge dich wie Jairus vor ihm und bekenne ihm, sag ihm, was dein Herz bedrückt. Und dann wirst auch du in deiner Sache, so wie er es dann will und so wie er es führt, erfahren. Vers 24, und er, also Jesus, ging mit ihm. Oh, wie wird das Herz des Jairus gejubelt haben. Jetzt kommt's gut, der Meister kommt mit mir mit. Und sogleich machten sie sich auf und er ging mit ihm und es folgte ihm viel Volk nach. Und in diese Freude hinein auf einmal ein Stopp, ein Unterbruch. Jesus nimmt sich der Leiden einer anderen Frau an, dieser blutflüssigen Frau, wie wir es gelesen haben. Und das lehrt uns, wenn es nicht immer gerade bei uns vorwärts geht, wie wir es gern hätten, da hat es vielleicht ganz andere Gründe. Ganz andere, dass da eben Geschwister in der Nähe sind, die jetzt besondere Pflege oder Aufmerksamkeit brauchen. Gott hat seine Wege und seine Pläne. Ich meine, das Wechselbad der Gefühle, in der sich Jairus befand, muss unbeschreiblich gewesen sein. Ich meine, zuerst das Bangen, die Hoffnung, ja, finde ich diesen Jesus, wo ist er? Und dann Freude, dass er ihn gefunden hat. Und dann Zuversicht, dass er, als er sich aufgemacht hat, ihn zu begleiten. Und dann nun voll Hoffnung, jetzt kommt's gut. Und dann werden sie aufgehalten. Ja, Herr, hast du mein Anliegen schon vergessen? Ich meine, mein Töchterlein liegt im Sterben. Es eilt doch und kommen wir wohl rechtzeitig. Wie lange dauert das noch mit dieser Frau? Und dann kommt der Hammer. Guckt mal Vers 35. Vers 35. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprechen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Das ist schon ein Tiefschlag. Hast du das auch schon erfahren? Du rufst zum Herrn. Und in der stillen Zeit oder sonst bekommst du Ermutigung durch sein Wort, Verheißung. Und auf einmal ist der Weg, wo vorher noch so klar, so gerade, so hell war, blockiert. Rabenschwarz, zappendüster. Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Der Glaube von Jairus wurde in dieser Situation geprüft. War alles vergeblich? Hat er sich eben doch getäuscht in diesem jungen Rabbi? Vielleicht auch Selbstvorwürfe. Oh, wäre ich doch besser bei meinem Töchterchen geblieben in den letzten Augenblicken ihres jungen Lebens. Ich hätte... Und jetzt eine ausweglose Situation. Und gerade hier lehrt uns Markus eine ewig gültige Wahrheit. Das ist der dritte Punkt. Gott kommt nie zu spät. Was wäre, wenn, oder ach, hätte ich doch Zweifel, Fragen, Anklage, Vorwürfe, Ungewissheit. Ja, das kennen wir vielleicht auch aus unserem eigenen Leben. Die Frage ist nur, hast du dann resigniert? Hast du dann aufgegeben und nicht mehr an einen allmächtigen Schöpfer geglaubt, an einen Herrn, der alles unter Kontrolle hat, der versprochen hat, bei uns zu sein, der versprochen hat, dass alles uns zum Besten dient, auch wenn wir es nicht verstehen? Haben wir resigniert? Und seht ihr, in dieser verfahrenen, scheinbar ausweglose Situation. Genau da kommt der Herr. Er kommt nie zu spät. Was sagt er? Fürchte dich nicht, glaube nur. Das gilt dir, das gilt mir. Liebe Freunde, wir dürfen dem Herrn in allen Situationen, in allem, wo im Moment blockiert ist oder wo anders läuft, als dass wir es uns wünschen. Wir dürfen dem Herrn vollständig vertrauen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und seht ihr, der Herr, er hat Verständnis, er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten und Tränen und er kennt deine und meine ausweglose Situation. Hebräerbrief lehrt das in ganz köstlicher Weise, dass wir einen hohen Priester haben, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, der nicht kommt und sagt, ja, jetzt doch nicht einmal so. Mitleid. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich habe nachgelesen, dass im Grundtext dieser Vers im sogenannten Imperativ Präsens steht. Das bedeutet eine fortwährende Handlung. Also es ist nicht ein einmaliger Glaubensakt. Heute Morgen nehme ich mir jetzt vor, ich will mich nicht fürchten, sondern glauben und mit Jesus vorangehen. Und dann heute Nachmittag, ja, heute Morgen war gut, aber jetzt ist es ein bisschen schwierig heute Nachmittag. Fortdauernde Handlung, heute, morgen, die nächste Woche, bis nach Ostern, Pfingsten, das ganze Jahr. Dein Leben soll geprägt sein. Fürchte dich nicht, glaube nur. Dieser Befehl, den kann man auch als Ermutigung übrigens sehen. Und zwar, ich sag's mal mit eigenen Worten, Jairus, du hast mich doch gerufen. Ich bin da. Sei nur getrost. Es kommt alles gut. Fürchte dich nicht. Ja, da war diese Begebenheit mit dieser blutflüssigen Frau. Aber wir wissen nicht, wie lange sich dort Jesus mit ihr beschäftigt hat, abgegeben hat. Aber vermutlich war das nicht eine solche Zeitspanne, die dann eben verhindert worden wäre, wenn er direkt gegangen wäre. Versteht ihr? Fürchte dich nicht. Gott kommt nie zu spät. Auch nicht in deinem und meinem Leben. Jesus, ihr Lieben, er kommt spätestens rechtzeitig. Ja, ab und zu ist es knapp. Ab und zu haben wir wirklich den Eindruck, wie soll das werden? Er ist Gott. Er hat das Weltall unter Kontrolle. Er hat jede Zelle, jedes Atom unter Kontrolle. Der Kolosserbrief sagt, er hält alle Dinge durch sein Wort. Er kommt nicht zu spät, auch nicht in deinem Leben. Jesus selbst geht dann mit Jairus die letzte Wegstrecke und vernimmt schließlich das verzweifelte Klagen und Weinen. Vers 38, und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel und wie arg sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen, was macht ihr für ein Getümmel und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und dann folgt, wie ich meine, eine entsetzliche Reaktion der Menschen. Das ist mein vierter Punkt. Das ist unfassbar. Jesus wird ausgelacht. Vers 40. Und sie verlachten ihn. Alle Übersetzungen, auch die Parallelstellen in Matthäus, Lukas, geben denselben Wortlaut wieder. Das ist selten, dass sie genau dieselben Worte verwendet. Aber das war so ein im negativen Sinn außergewöhnliches Ereignis. Sie verlachten ihn oder sie lachten ihn aus. Der amerikanische Bibellehrer John MacArthur, er schreibt dazu, eine wörtliche Übersetzung würde wohl lauten, sie verlachten ihn höhnisch. Oder lachten ihm ins Gesicht. Das Auslachen meint höchstwahrscheinlich lang anhaltendes Gelächter, um den Herrn zu schmähen. Seht ihr, was ist doch der Mensch für ein Wesen? Eben gerade waren sie alle noch am Heulen und am Weinen und am Schreien. Und nun ein lang anhaltendes Gelächter. Ich meine, die Menschen wussten doch bestimmt, dass der Papa des kleinen Mädchens zu Jesus gegangen ist, um Hilfe zu erbeten. Vielleicht haben sie sich in der Zwischenzeit gefragt, ja, wo er denn so lang geblieben sein? Und dann starb das Kind doch tatsächlich. Und nun ist Jesus da, den sie gerufen, auf den sie gehofft haben. Und er sagt ihnen die Wahrheit. Und was passiert? Sie lachen ihn aus. Erschüttert. Lieber Freund, wie ist es denn auch in unserem Leben? Wenden wir das mal konkret auf uns an. Wenn er dir in deiner Not, wie sie auch sei, die Wahrheit sagt. Wenn er zum Beispiel in Matthäus Kapitel 11, Vers 28 sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Glauben wir das?
Oder sagen wir, ja, das ist für die und den, aber für mich?
Es ist für dich, es ist für mich. Oder Vers 29, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Ich bin sanftmütig von Herzen, dem. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
Suchst du Ruhe für deine Seele? Komm her zu ihm, er hat's versprochen.
Ja, ich weiß nicht, wie ich da vorangehen soll, auf diesem Weg oder auf jenem.
Guckt mal Psalm 32, Vers 8.
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich beraten, mein Auge auf dich richten.
Andere Übersetzungen sagen, ich will dich mit meinen Augen lenken.
Ich glaube, ich habe das hier mal gesagt. Wie lenkt man jemanden, was ist hier gemeint mit auf den Augen, mit den, ich will dich mit meinen Augen lenken? Das ist eben nicht, bürst du jetzt rund, jetzt gehst du so. Sondern mit den Augen lenken ist doch, wenn ich einen angucke und dann sage ich, Leute, das ist mit den Augen lenken. Und liebe Freunde, so möchte der Herr uns leiten. Mit den Augen, komm, Freund, dadurch.
Aber glauben wir, dass er das tun kann? Oder sagen wir, ja, steht zwar da, aber...
Oder das herrliche Wort aus 1. Petrus 5, 7. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.
Also, das ist so ein General...
eine Verheißung, die alles umfasst. All eure Sorgen, und zwar die kleinen und die großen, egal, steht hier nicht eine Wertung, sondern einfach eine Betonung. Alle machen wir das.
Oder vielleicht auch an diese Verheißung, dass Jesus sagt, ich glaube, das hast du doch auch gesagt, dass Jesus Leben und volles Genüge gibt.
Glauben wir wirklich, dass in Jesus das volle Leben ist, volles Genüge, alles, was ich habe, alles, was ich brauche, alles, was ich wünsche, alles ist in Jesus. Glauben wir das?
Wir lachen, wir sind ja kultivierte, nette Leute. Oder, wir lachen ja nicht direkt einen aus, sondern mehr im Herzen.
Okay.
Nee. Glauben wir, dass wir, halten wir fest, auch unter Tränen, im dunkelsten Tal und sagen, Herr, alles, was ich erlebe, spricht gegen das, was ich hier lese. Aber ich will glauben, ich will daran festhalten. Das ist Glaube, der ihn ehrt. Und sie lachten ihn aus. Er aber, also da ist Jesus gemeint, nachdem er alle hinausgewiesen, nahm mit sich des Kindes Vater und Mutter und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Nur Petrus, Johannes und Jakobus sowie die Eltern wurden reingelassen. Sie durften das Wunder sehen, die herrlichen Taten Gottes, ja, die Herrlichkeit Jesu selbst.
Alle Umstehenden wären eigentlich eingeladen gewesen, Zeugen dieses gewaltigen Ereignisses zu werden.
Jesus wies sie alle hinaus,
weil sie sein Wort nicht ernst nahmen. Ja, weil sie sein Wort, ich meine, das, was Jesus spricht, ist ja sein Wort. Sie haben sein Wort ausgelacht. Wir müssen uns fragen, in der tiefsten Wahrheit und Echtheit der Seele, wie ist unser Verhältnis zu den Worten des Herrn, zu seinem Wort. Zu welchen gehören wir? Zu denen, die die Herrlichkeit Gottes sehen dürfen, die einfach dranbleiben?
Ach, wenn, es heißt nicht, sie verstehen alles.
Das ist nicht, das ist eine andere Baustelle, das Verstehen.
Nein, einfach glauben, dass Gott ist. Glauben, dass Gott alles wohl macht.
Oder gehören wir zu denen, die draußen sind, zu der großen Allgemeinheit, die die Herrlichkeit Jesu daneben nicht so in dieser Form sehen. Und mit solcher Vollmacht und dennoch so schlicht und unglaublich liebevoll, ohne großartige Beschwörungsformel, ohne Show, ergreift dann der Herr die Hand des Kindleins und sagt auf Aramäisch, Talitha kum. Dieser Ausdruck findet sich nur hier im Markus-Evangelium. Und zwar deshalb, damit die ursprünglichen Leser des Evangeliums in Rom den Ausspruch verstehen konnten und damit jedermann weiß, dass es kein Zauberspruch ist. Dann sagt man, ja, du musst sagen, Talitha kumi, und da passiert etwas, oder? Nein. Das ergänzt Markus dann eben hier, wenn er sagt, das heißt übersetzt, Mägdlein, ich sage dir, steh auf. Und so beweist Jesus, dass er Herr über den Tod ist, Vers 42. Und sogleich stand das Mägdlein auf und wandelte. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich sehr. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Dieser Befehl hier im Vers 43, man solle ihr zu essen geben, der ist der Beweis, dass das Mägdlein wirklich lebendig und vollständig gesund war. Also essen tut man nur mit bisschen Appetit und wenn man sich danach fühlt, oder? Es beinhaltet eine nüchterne und praktische Anweisung. Was braucht ein Mensch, wenn er wie dieses Mädchen vom Tod zum Leben durchgedrungen ist? Braucht was zu essen? Und was braucht der Mensch, der Geistliche, der vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben durchgedrungen ist? Wir brauchen auch was zu essen. Das Brot des Lebens. Und wenn du dich im geistlichen Leben mal so dürr und ausgehungert vorkommst, dann hast du vielleicht ein wenig vom Wasser des Lebens getrunken und vom Brot des Lebens gegessen. Das ist die gesündeste und beste Speise für den geistlichen Leib. Wir müssen diese Speise darreichen, wie wir das jetzt auch heute in Form von Gottesdienst, das Wort Gottes verkündigen. Aber liebe Freunde, essen müssen wir selber. Jeder für sich. Ja, ich komme zum Schluss. In diesem Abschnitt zeigt uns der Evangelist Markus, inspiriert durch den Heiligen Geist, vor allem eines. Menschliche Verzweiflung ist der Boden für die Verherrlichung Gottes. Wenn du vielleicht jetzt aber an dein eigenes Versagen erinnert wirst und deine Glaubensprüfung nicht in dieser Form festgehalten hast, keinen anhaltenden Glauben hattest wie Jairus, dann handle doch einfach heute Morgen und fortan wie der andere Vater eines schwer kranken Kindes im Markus-Evangelium. Der ist auch zum Herrn gekommen, nämlich ein paar Kapitel später, Markus Kapitel 9. Markus Kapitel 9, Vers 22. Da heißt es, kannst du aber etwas, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du etwas kannst, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und alsbald schrie der Vater des Knabens mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Auch das dürfen wir dem Herrn sagen, ja, Herr, ich will glauben, ich will festhalten, bewahre meinen Glauben, dass er nicht Schiffbruch erleidet, ja. Ich klein, aber ich möchte an dir, dem starken, großen Gott festhalten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und bitte, nimm das Wort in tiefstem Herzen, in deinem Wesen. Lass es stehen, auch wenn du es nicht verstehst, auch wenn es schwer ist. Lass es stehen. Halte eine höchstmögliche Meinung vom Wort Gottes und damit verbunden von unserem Herrn
Verlach die Worte Jesu nicht.
Und wenn du Jesus bei seinem Wort nimmst und daran festhältst, trotz allem, was dir zurzeit unverständlich ist, dann darfst du auch, vielleicht inmitten von aller Not, dennoch im Herzen herrliche, ungetrübte, innige Gemeinschaft mit Jesus erfahren und seine Herrlichkeit sehen. Paulus saß im Gefängnis und schreibt in Philipper: Freut euch im Herrn alle Wege. Wie geht das? Wie geht das? Im Gefängnis. Ja, schon ein Armer. Und das müssen wir Amnesty International mal rufen. Und ach, die Gefangenen. Und das war einer, der tatsächlich nichts verbrochen hatte. Freut euch im Herrn. Auch in der größten Not ist das möglich, dem Herrn Ehre zu geben und ihm mit Freuden zu dienen. Und so schließe ich mit den Worten Jesu an Martha. Ihr kennt die Geschichte, Johannes 11, mit dem verstorbenen Bruder Lazarus. Die hat auch gedacht, Jesus kommt zu spät. Ach Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Er sagt, Jesus in Johannes 11, 40, und damit schließe ich: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das hat Jairus, die Frau des Jairus, Petrus, Johannes, Jakobus erlebt. Sie haben geglaubt, und der Vater des kleinen Töchterchen. Und das darfst auch du wissen, das darfst auch du glauben und mitnehmen. Egal was passiert, Gott kommt nie zu spät. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese herrliche Morgenstunde mit den lieben Freunden und Geschwistern hier in Bern. Und du weißt, dass jeder sein Bürdeli zu tragen hat. Der eine so, der andere so. Danke, dass du um jeden Einzelnen von uns weißt und dass du jedem Einzelnen von uns ganz neu begegnen möchtest und uns zurufst: Fürchte dich nicht, glaube nur. Hilf uns, daran festzuhalten. Hilf uns, den Blick auf dich gerichtet zu halten. Hilf uns, in der Wahrheit zu wandeln, im Licht. Und wo es nicht so war, danke, dass dein Blut auch hier den tiefsten Schaden gut macht. Und Herr, bewahre uns einfach auf dem Weg dir nach. Bewahre uns diese innere Freude und Zuversicht, dass du der Herr bist und dass du alles wohl machst. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen.